Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9Nutri Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Yuval Noah Hararis »Eine kurze Geschichte der Menschheit« ist ein populärwissenschaftliches Werk der Universalgeschichte, das die Entwicklung des Homo sapiens von seinen frühen afrikanischen Ursprüngen bis zu den technologischen Zukunftsfragen der Gegenwart nachzeichnet. Statt eine Abfolge von Herrschern, Kriegen und Nationalgeschichten zu erzählen, untersucht Harari die Kräfte, durch die Menschen in immer größeren Verbänden zusammenarbeiten konnten. Sein Deutungsrahmen verbindet Erkenntnisse aus Evolutionsbiologie, Archäologie, Anthropologie, Ökonomie und Ideengeschichte. Zentral sind vier tiefgreifende Umbrüche, die kognitive, die landwirtschaftliche und die wissenschaftliche Revolution sowie die allmähliche Vereinheitlichung der Menschheit durch Reiche, Religionen, Geld und globale Märkte. Harari beschreibt diese Entwicklung nicht als automatische Fortschrittsgeschichte. Er fragt vielmehr, wer von ihnen profitierte, welche Kosten sie für Tiere und Ökosysteme hatten und ob wachsende Macht tatsächlich zu mehr individuellem Glück führte. Das Buch ist daher zugleich verständlicher Überblick, pointierte Gesellschaftsanalyse und Aufforderung, menschliche Institutionen und Zukunftsversprechen kritisch zu prüfen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, die kognitive Revolution, gemeinsame Fiktionen ermöglichen Kooperation in großen Gruppen. Harari verortet den entscheidenden Aufstieg des Homo sapiens in der kognitiven Revolution vor ungefähr 70.000 Jahren. Seine zentrale These lautet nicht einfach, dass Menschen besser sprechen konnten als andere Tiere, sondern dass sie über Sprache auch Dinge kommunizieren konnten, die nicht unmittelbar sichtbar oder materiell vorhanden waren. Dadurch entstanden Erzählungen über Ahnen, Geister, Stämme, Regeln und Zugehörigkeiten. Nach Harari liegt hierin der praktische Vorteil des Sapiens. Er kann sein Verhalten mit vielen Unbekannten koordinieren, sofern diese dieselbe Geschichte akzeptieren. Kleine Gruppen können auf persönlicher Bekanntschaft, unmittelbaren Beziehungen und Rangordnungen beruhen. Große Gemeinschaften benötigen dagegen geteilte Vorstellungen, die über einzelne Personen hinausreichen. Die Fähigkeit zur flexiblen Kooperation unterscheidet sich damit von bloßer Intelligenz oder Werkzeugnutzung. Harari nutzt diesen Gedanken als Fundament für seine spätere Analyse von Unternehmen, Staaten, Religionen und Menschenrechten, sie wirken in der sozialen Realität, weil viele Menschen an ihre Gültigkeit gebunden sind. Die Darstellung ist bewusst provokant, denn erfundene Ordnungen bedeutet bei Harari nicht, dass solche Institutionen belanglos wären. Ihre Folgen sind ausgesprochen real, sie strukturieren Eigentum, Macht, Pflichten und Chancen. Leserinnen und Leser erhalten so ein Instrument, um gesellschaftliche Selbstverständlichkeiten als historisch entstandene und veränderbare Vereinbarungen zu betrachten. Zweitens, die landwirtschaftliche Revolution als Produktivitätsgewinn mit hohen sozialen und körperlichen Kosten. Die Sesshaftwerdung und der Ackerbau erscheinen in traditionellen Fortschrittserzählungen oft als eindeutiger Zivilisationssprung. Harari widerspricht dieser Vereinfachung. Zwar ermöglichte Landwirtschaft größere Nahrungsmengen, Bevölkerungswachstum, Städte und komplexe politische Systeme. Für viele einzelne Menschen bedeutete sie jedoch nicht zwangsläufig ein leichteres oder gesünderes Leben. Die Konzentration auf wenige Nutzpflanzen machte Ernährung einseitiger und Gemeinschaften anfälliger für Missernten. Feldarbeit verlangte wiederholte körperliche Belastung, während dichte Siedlungen die Ausbreitung von Krankheiten begünstigten. Außerdem ließ sich der erzeugte Überschuss leichter kontrollieren und abschöpfen, wodurch Hierarchien, Abgaben und dauerhafte Ungleichheiten an Bedeutung gewannen. Besonders einprägsam ist Hararis Umkehrung, der Weizen habe in gewisser Weise den Menschen domestiziert, menschenrichteten Siedlungsorte. Arbeitsrhythmen und Familienplanung an den Bedürfnissen einer Pflanze aus. Damit illustriert er einen wichtigen Mechanismus historischer Entwicklung. Eine Entscheidung kann lokal vernünftig sein, etwa mehr Nahrung für Kinder zu erzeugen und dennoch langfristig eine Lage schaffen, aus der einzelne Familien kaum aussteigen können. Hararis Argument ist keine pauschale Verklärung des Jäger- und Sammlerlebens. Es fordert vielmehr dazu auf, Produktivität, Bevölkerungsgröße und individuelles Wohlergehen auseinanderzuhalten. Technischer Erfolg beantwortet nicht automatisch die Frage, ob sich das Leben der Betroffenen verbessert hat. Drittens, Geld. Imperien und Religion als Systeme zur Vereinheitlichung einer vielfältigen Menschheit. Ein weiterer Schwerpunkt des Buches ist die Frage, warum die Welt trotz großer kultureller Unterschiede zunehmend durch gemeinsame Ordnungen verbunden wurde. Harari hebt drei besonders wirksame Systeme hervor: Geld, universale Religionen und Imperien. Geld funktioniert dabei nicht primär wegen seines materiellen Werts, sondern weil es Vertrauen zwischen Menschen herstellen kann, die sich nicht kennen und unterschiedliche Überzeugungen teilen. Es erleichtert Tausch und Arbeitsteilung, kann soziale Bindungen aber auch in marktförmige Beziehungen übersetzen. Religionen bieten umfassendere Deutungs- und Normsysteme. Sie erklären die Welt, begründen Regeln und können Gemeinschaft über lokale Gruppen hinaus stiften. Imperien wiederum vereinheitlichen Räume, häufig durch Gewalt, Verwaltung, Steuern, Infrastruktur und kulturellen Austausch. Harari behandelt sie deshalb weder nur als zivilisatorische Leistung, noch ausschließlich als Unterdrückungsinstrument. Ihre Expansion zerstörte eigenständige Lebensformen, schuf aber zugleich größere Kommunikations- und Handelsräume. Entscheidend ist sein Blick auf die Ambivalenz Universalisierung, fördert Kooperation und Austausch, geht jedoch oft mit Machtasymmetrien einher. Auch moderne politische und wirtschaftliche Ordnungen beruhen auf der Bereitschaft, abstrakte Kategorien wie Währung, Staatsbürgerschaft oder Recht anzuerkennen. Das Buch macht verständlich, dass globale Verflechtung nicht erst im digitalen Zeitalter begonnen hat. Sie ist Ergebnis langer Prozesse, in denen geteilte Glaubenssysteme und Institutionen lokale Grenzen schrittweise überlagerten. Viertens. Die wissenschaftliche Revolution verbindet eingestandene Unwissenheit mit Kapital, Staat und Expansion. Harari beschreibt die wissenschaftliche Revolution seit etwa 1500 nicht nur als Ansammlung neuer Entdeckungen. Ihr Kennzeichen sei vielmehr die methodische Bereitschaft, Unwissenheit einzugestehen und Wissen durch Beobachtung, Messung und Forschung zu erweitern. Das unterscheidet moderne Wissenschaft in seiner Darstellung von Weltbildern, die bereits alle wesentlichen Antworten zu besitzen behaupten. Wissenschaftliche Erkenntnis blieb jedoch nie völlig unabhängig von politischen und wirtschaftlichen Interessen. Harari zeigt ihre enge Verbindung mit europäischen Staaten, Handelsgesellschaften, militärischer Macht und Kapitalismus, Expeditionen, Kartografie. Technik und Kolonialismus verstärkten sich wechselseitig Herrschaft, eröffnete Zugang zu Ressourcen, Ressourcen finanzierten Forschung. Und Forschung verbesserte wiederum die Möglichkeiten der Herrschaft. Ebenso erläutert das Buch, weshalb modernes Wirtschaftswachstum auf Kredit und Vertrauen in eine künftig größere Produktion angewiesen ist. Investitionen werden möglich, wenn Gesellschaften erwarten, dass die Zukunft mehr Wohlstand hervorbringen kann als die Gegenwart. Diese Erwartung ist produktiv, aber nicht neutral. Sie kann Konsumdruck, ökologische Belastung und ungleiche Verteilung verstärken. Hararis Analyse korrigiert daher die Vorstellung, Wissenschaft sei automatisch moralischer Fortschritt. Sie erweitert Handlungsmöglichkeiten, legt aber nicht fest, zu welchen Zwecken sie genutzt werden. Gerade diese Trennung zwischen Können und Verantworten macht den Abschnitt für gegenwärtige Debatten über Innovation, Ressourcenverbrauch und politische Steuerung besonders relevant. Schließlich Glück, Tierleid und die Zukunft der Selbstgestaltung als Grenzen der Fortschrittserzählung. Im letzten Teil verschärft Harari die normative Frage, die sein historischer Überblick vorbereitet. Hat die enorme Macht des Homo sapiens die Welt und die Menschen tatsächlich glücklicher gemacht? Er unterscheidet dabei zwischen kollektiver Leistungsfähigkeit und individuellem Wohlbefinden. Gesellschaften können reicher, technisch fortgeschrittener und militärisch mächtiger werden, ohne dass sich Zufriedenheit, Sicherheit oder Freiheit für alle Menschen im gleichen Maß erhöhen. Glück ist zudem schwer über historische Epochen hinweg zu messen, weil Erwartungen, soziale Vergleiche und biologische Voraussetzungen mitwirken. Harari bietet keine einfache Antwort, sondern zeigt die Grenzen jeder triumphalen Fortschrittsbilanz. Besonders deutlich wird dies in seiner Kritik an der industriellen Tierhaltung. Die Domestikation brachte eine enorme Vermehrung von Nutztieren hervor, sagt aber wenig über die Qualität ihres Lebens aus. Menschlicher Erfolg kann daher mit großem Leid anderer empfindungsfähiger Wesen verbunden sein. Schließlich richtet sich der Blick nach vorn Biotechnologie. Künstliche Intelligenz und die Verbindung von Organismus und Technik könnten Menschen in die Lage versetzen, nicht nur ihre Umwelt, sondern ihre eigenen körperlichen und geistigen Eigenschaften zu verändern. Harari warnt nicht mit einer festen Prognose, sondern betont ein Steuerungsproblem. Eine Spezies, die ihre Fähigkeiten tiefgreifend umgestaltet, muss vorher klären, welche Ziele sie verfolgt und wer über diese Entscheidungen verfügt. Historisches Wissen wird damit zu ethischer Orientierung, nicht zu einer fertigen Zukunftsanleitung. Zusammenfassend: Eine kurze Geschichte der Menschheit eignet sich besonders für Leserinnen und Leser, die einen breit angelegten, zugänglichen Einstieg in die Universalgeschichte suchen und dabei nicht bei Daten, Dynastien oder nationalen Erzählungen stehen bleiben möchten. Gewinnbringend ist das Buch auch für Menschen mit Interesse an Wirtschaft, Politik, Technik, Religion oder Umweltfragen, weil es deren historische Voraussetzungen in einem gemeinsamen Deutungsrahmen sichtbar macht. Seine praktische Stärke liegt weniger in unmittelbar anwendbaren Rezepten als in einer geschärften Urteilskraft Geld, Staaten, Unternehmen. Ideologien und Fortschrittsversprechen erscheinen nicht als naturgegeben, sondern als von Menschen getragene Ordnungen mit Folgen und Alternativen. Gegenüber vielen Überblickswerken hebt sich Harari durch die Verbindung sehr großer Zeiträume mit klar zugespitzten Leitfragen ab. Er erklärt nicht nur, was sich verändert hat, sondern prüft, wie Kooperation, Macht und Glaube diese Veränderungen ermöglichten. Die eingängige Sprache und die konsequente Verknüpfung von Biologie, Kultur und Gegenwart machen komplexe Zusammenhänge auch ohne Spezialwissen nachvollziehbar. Zugleich sollte man das Werk als ambitionierte Synthese lesen, nicht als letzte Instanz jeder Einzelfrage. Gerade die zugespitzten Thesen zur Landwirtschaft, zu Imperien oder zum modernen Fortschritt laden zum Gegenprüfen und Diskutieren ein. Diese Mischung aus Überblick, interpretativer Kühnheit und ethischer Problemorientierung erklärt, weshalb das Buch weit über ein gewöhnliches Geschichtskompendium hinauswirkt. Wenn Sie unterstützen möchten Yuval Noah Harari, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.